Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute auch von meiner Seite. Ich habe die Predigt heute Morgen mit einem Thema überschrieben: Einer nur kann helfen. Einer nur kann helfen. Und wir wollen zusammen einen Text aus dem zweiten Buch der Könige aufschlagen, und zwar die Verse Kapitel 5. Zweite Könige, Kapitel 5, die Verse erstmal 1 bis 5 zusammen lesen. Und Naeman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte Gott den Syrern Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in Strafscharen ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein kleines Mädchen gefangen weggeführt. Und sie war vor der Frau Naemans. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Und Naeman ging und berichtete es seinem Herrn und sprach: So und so hat das kleine Mädchen geredet, die aus dem Lande Israel ist. Da sprach der König von Syrien: Geh, zieh hin, ich will an den König von Israel einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich 10 Talente Silber und 6000 Segel Gold und 10 Wechselkleider. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen zuerst in dieser Botschaft unseren Scheinwerfer auf den Naeman richten, auf diesen Generalfeldmarschall, der die Syrer immer wieder in den Krieg geführt hat. Die Bibel ist ganz aktuell. Das war damals so, im Kapitel vorher, im Kapitel nachher lesen wir immer von einem Krieg zwischen Israel und Syrien. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Wir haben immer noch Krieg zwischen Syrien und Israel. Auch als die Staatsgründung war, waren die Syrer mit als erstes die Feinde, die Israel dann in den nächsten Jahren des letzten Jahrhunderts wieder befeindet haben. Bis heute sind die Golanhöhen immer wieder Streitpunkt. Und jetzt gerade am 25. März 2019 wurden die Golanhöhen von den USA als Teil Israels formell anerkannt. Naeman, der große Feldherr, er war reich, er war beliebt, er war berühmt, er war erfolgreich und er war sogar von Gott gebraucht. Er hatte alles, was man sich wünscht. In mancher Jugendgruppe frage ich dann: Was sind die 3 Gs, die viele junge Männer als das höchste Prinzip in ihrem Leben gerne haben möchten? Das sind 3 Gs. Auf Englisch Glory, Herrlichkeit. Das 2. G, Gold, Gold. Das 3. G, Girls. Glory, Gold and Girls. Das ist das, wo viele Männer, das ist die höchste Priorität. Und alles hatte Naeman. Naeman war reich. Er hatte alles im Leben erreicht. Nach außen hin sieht sein Leben blendend aus. Und oft sehen wir nur die Fassade von einem Menschen. Hinter der Fassade kommt oft ein Aber. Bei Naeman war es aber aussätzig, aber unheilbar krank. Würden wir jetzt noch gerne mit ihm tauschen wollen? Fällt da nicht alles, was wir vorher aufgezählt haben, dann verblasst das nicht alles? Vor einiger Zeit saß ich im Rahmen einer Weihnachtsfeier einer jungen Frau gegenüber. Sie war Mitte 20, sie hatte ihr Abitur und ihr Studium mit einer glatten 1 abgeschlossen. Sie war gut aussehend, sie hatte große Pläne, Sie war fest liiert. Und an diesem Abend sprachen wir über ihre Zukunft beruflich. Sie hat geschwärmt, was sie alles vorhat. Sie hatte eigentlich alles, wo man sich wünscht, als junge Frau. Circa 3 Monate später, auf einer Tagung, traf ich diese Frau wieder. Ihren schönen langen Haaren ist ein Kopftuch gewichen. Sie sagte zu mir, heute Abend kann ich nicht am Rekrutsessen teilnehmen. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Morgen fängt meine Chemotherapie wieder an. Und das Schlimmste ist, vor 14 Tagen hat sich mein fester Freund von mir getrennt. Er kam mit dieser neuen Situation nicht zurecht. Und das machte ihr eigentlich noch mehr aus. Ein Aber in ihrem Leben. Aber krebskrank. Aber zerbrochene Beziehungen. Aber einer Sucht verfallen. Aber große Schulden. Aber in Bindungen des Teufels verstrickt. Aber einsam. Es gibt so viele Abers in unserem Leben, was das Vorige eigentlich durchstreicht. Bei manchem Aber sind wir nicht ganz unschuldig. Manche Aber in unserem Leben, sie kommen ohne Vorwarnung und einfach so in unser Leben. In unserer Geschichte geht es um das Aber bei diesem Generalfeldmarschall des Aussatzes. Der Aussatz ist in der Bibel immer ein Bild auf die Sünde. Und wir können uns mit diesem Mann identifizieren, weil die Bibel sagt auch über uns, aber schuldig vor Gott, alle Menschen. Alle Menschen betrifft es, dass wir Schuld haben vor Gott, dass wir vor ihm sündig sind. Wir gehen jetzt ein Stück weit weg von diesem Scheinwerferlicht auf diesen großen Mann, der wahrscheinlich viele Orden trug, wo rechts und links Soldaten waren, der in einem Palast gewohnt hat. Und wir tun jetzt unser Scheinwerfer auf ein kleines Mädchen richten. Die Bibel berichtet uns, da war ein kleines Mädchen. Es ist Krieg, Terror. Sie wohnt direkt an der Grenze zwischen Syrien und Israel. Die Syrer sind wieder eingefallen, sie haben dort Dörfer zerstört und sie haben dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen einfach mitgenommen, weg von ihrer Familie. Und haben sie als Sklavin praktisch an Naeman dann weitergegeben. Sie war jetzt weg von ihren Eltern. Sie musste eine neue Sprache lernen, weg von ihrem Gott. Und sie kam in einen Palast, wunderschön, und musste dort der Frau des Naemans dienen. Ein Mädchen, vielleicht so zwischen 6 und 10 Jahre alt. Ganz erstaunlich, was wir von diesem Mädchen hören. Sie merkt, in diesem Haus, das wie ein Palast ist, ist eine bedrückende Atmosphäre. Sie merkt, der Herr des Hauses ist unheilbar krank, Aussatz. Dieses kleine Mädchen ist nicht schadenfroh und denkt jetzt, ja, das ist doch die gerechte Strafe, das ist das Gericht Gottes jetzt für diesen Mann. Der hat doch gegen Israel, gegen das Volk Gottes gestritten. Jetzt ist er aussätzig geworden. Nein, es war keine Schadenfreude bei ihr. Es ist erstaunlich. Dieses kleine Mädchen, ihr Name wird nicht einmal in der Bibel erwähnt, hat Mitleid mit Naeman. Und sie hat ein großes Interesse an dem Problem dieses Generalfeldmarschalls. Ich stelle mir so vor, während sie vielleicht beim Staubwischen war oder sie hat irgendetwas gereinigt und vielleicht ist die Frau des Naemans nochmal durchgekommen und hat nochmal geguckt mit den Fingern, ob da wirklich alles sauber ist. Während ihrer täglichen Arbeit sagt dieses kleine Mädchen nur einen einzigen Satz. Sie sagt nämlich, wäre doch mein Herr vor dem König, vor dem Prophet in Samaria und er würde von seinem Aussatz geheilt werden. Viele denken, Können denn Kinder überhaupt schon glauben? Können Kinder glauben und wiedergeboren werden? Spurgeon schreibt dazu, ein 5-jähriges Kind kann, wenn es recht unterwiesen wird, genauso glauben und wiedergeboren werden wie ein Erwachsener. Meiner Meinung nach sind Bekehrungen unter Kinder sogar die besten. Man findet unter Kinder mehr Bekehrungen, die echt, beständig und wirklich dauerhaft sind, als unter allen anderen Altersgruppen, sagt Spurgeon. In den 1930er Jahren liest ein Mann in den USA diese Andacht von Spurgeon, diesen Satz. Es ist Mr. Overholser. Er hat in seiner Gemeindegerichtung oftmals erlebt und als Kind auch erfahren, Kinder können noch nicht glauben. Er hat manches in seinem Leben miterlebt und dann liest er diesen Satz und er denkt, ist dieser Satz denn wirklich wahr? Er hat selbst viele Kinder, er ist Farmer. Auf der anderen Seite ist er Prediger in einer kleinen Gemeinde dort in den USA. Und er denkt, ich will es ausprobieren. Nicht an seinen eigenen Kindern. Er weiß, in der Nachbarsfarm, da gibt es eine Familie, die hat mit Gott nichts am Hut. Die war auch in keinem Gottesdienst. Und er geht zu dieser Farm und er weiß, dort leben 2 kleine Mädchen. Und er nimmt seine Bibel mit und er fängt an, diesen beiden Mädchen biblische Geschichten zu erzählen. Und diese beiden Mädchen hören zu und er kommt Woche für Woche. Und sie kommen an den Moment, wo diese beiden Mädchen sagen, dass sie auch Jesus Christus als ihren Heiland annehmen wollen. Mr. Overholser, er sagt, gut, wir können zusammen beten. Ihr könnt beten. Ihr könnt Jesus Christus in euer Leben aufnehmen und einladen. Und sie beten zusammen. Und die Mädchen beten auch. Und dann sagt Mr. Overholser, aber ihr dürft es keinem anderen weitersagen. Und dann geht er wieder nach Hause. Und sie haben einige Wochen später in ihrer kleinen Gemeinde eine Evangelisation, wo das Wort Gottes weitergesagt wird. Und Mr. Overholser traut seinen Augen nicht. Wer kommt dort zur Tür hinein? Die Mutter dieser beiden kleinen Mädchen. Sie hatten noch nie diese Schwelle überschritten. Sie waren noch nie in einem Gottesdienst. Sie hört diese Worte aus der Bibel. Und nach diesem Abend geht sie praktisch zu Mr. Overholser hin und sagt, ich möchte auch diesen Jesus in mein Leben aufnehmen. Und dieser Mr. Overholser sagt, entschuldigen Sie bitte, Frau Nachbarin, wir kennen uns, Sie waren noch nie hier. Wie kommen Sie dazu, heute Abend hierher zu kommen? Und diese Frau sagte, aufgrund der Veränderung des Lebens meiner beiden Mädchen. Und da merkte Mr. Overholser, Kinder können glauben und wiedergeboren werden. Er war damals schon älter. Und 1937, da war er schon über 60 Jahre, hat er eine Mission ins Leben gerufen, nämlich die KEB. In den USA die CEF, Children Evangelism Fellowship. Und dieser Mann ist durch die ganze USA gereist, in die Gemeinden, auf die Bibelschulen. Er hat Material erstellt für die Kinder, damit die Kinder das Evangelium hören und zum Glauben kommen. Und auf seinem Schreibtisch hat er einen Globus gehabt. Und dort ist er mit seinem Finger auf jedes einzelne Land gegangen und hat Gott gebeten, dass doch in jedem einzelnen Land es Kindermissionare geben soll. 2017, 80 Jahre später, durfte die KIB weltweit den 80. Geburtstag feiern. In über 190 Ländern der Welt gibt es KIB-Missionare. Und es werden viele, viele Kinder erreicht mit dem Evangelium. Ist es nicht wunderbar? Kinder können glauben, Kinder können wiedergeboren werden. Dieses kleine Mädchen, wir gehen zurück zu unserer Geschichte, sie muss viel von ihrem Gott gehört haben. Und zwar, als sie noch ganz klein war. Weil sie ist dort fern von Gott, fern von dem Heiligtum, fern von ihren Eltern, fern vom Tempel Israels. Und sie merkt in ihrem Herzen, diesem Mann kann geholfen werden. Aber nur von dem einen lebendigen Gott. Nur einer kann helfen. Und sie sagt diesen einen Satz: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen oder befreien. Diesen Satz, in diesem Satz ist ein großer Glaube zu spüren. Da ist kein Zweifel da, kein Wenn und Aber. Sie hat nicht gesagt, ja, er könnte es mal probieren. Er hat ja schon alles probiert. Er könnte doch mal nach Israel gehen. Vielleicht, es könnte ja sein, dass der Prophet was machen könnte. Nein. Dieser Satz schlägt ein wie eine Bombe und setzt alles in Bewegung. Ihr Zeugnis ist so glaubhaft und überzeugend, dass ihre Herrin es sofort ihrem Mann sagt. Ihr Mann, immerhin ein Generalfeldmarschall, geht sofort zu seinem Chef, nämlich zu dem König von Syrien. Der König von Syrien fängt sofort an und diktiert einen Brief an den König von Israel. Warum? Weil ein kleines Mädchen einen einzigen Satz gesagt hat. Ist das nicht unwahrscheinlich? Was für ein glaubwürdiger Satz. Die Geschichte geht weiter. Naeman, er geht los. Nicht alleine. Er nimmt natürlich was mit. Er nimmt Silber mit. Er nimmt Gold mit. Umgerechnet heute so um die 3 Millionen Euro hat er auch nochmal in Gold mitgenommen. Weil wenn man schon mal zu jemandem geht, auch außer Landes, dann muss man ja auch ein bisschen Geld dabei haben. Heutzutage machen wir das auch. Wer Geld hat, wenn wir wirklich eine schwere Krankheit haben und wir hören, da gibt's einen Professor X im Land Y, da fahren Menschen dorthin und sie bezahlen etwas. Ich habe selbst als Krankenpfleger auf einer Privatstation eines bekannten Professors gearbeitet. Ich weiß, von wem ich rede. Dann nimmt man etwas Geld mit und wenn es zu wenig ist, guckt man, dass man noch etwas mehr Geld gibt, dass genau dieser Mann einen behandelt. Das wusste Naeman auch. Er ging los. Er ging los und machte sich auf die Reise. 160 Kilometer auf der Königsstraße. Er hatte mit einen Brief in der Tasche. Er wendet sich natürlich sofort an den König von Israel. Damals war König Joram, ein total gottloser König, im Nordreich tätig. Der las diesen Briefkurs durch. Er zerriss seine Kleider und hat gesagt, bin ich Gott? Kann ich hier Leuten von Aussatz heilen? Das ist doch nur wieder ein neuer Grund, um gegen mich Krieg zu führen. Dieser König Joram kam nicht mal auf die Idee, dass ein paar Straßen weiter jemand wohnte, nämlich der große Prophet Elisa. Elisa hörte, dass der König seine Kleider zerrissen hat. Und dann hilft er diesem König aus der Patsche und sagt, schick den Naeman bei mir im Haus vorbei. Der Naeman war schon erstaunt, dass das Ganze nicht jetzt hier im Palast geschieht. Er fährt natürlich weiter. Und wie es bei uns Menschen so ist, er hatte seine genauen Vorstellungen, wie ihm geholfen werden sollte. Er dachte, wenn ich jetzt dorthin fahre und vor das Haus des Propheten komme, dann wird der Prophet herauskommen, er wird beten zu seinem Gott, dann wird er über die Stellen des Aussatzes schwingen und dann werde ich gereinigt und geheilt sein. Den Glauben hatte er. Doch was passiert? Er fährt vor, da sind Diener da, da ist das ganze Gold da, da sind Wechselkleider da, da sind große Geschenke da. Er fährt vor, der Herr Generalfeldmarschall fährt vor. Der Prophet kommt gar nicht selbst raus. Der schickt so einen Diener raus. Und der Diener sagt zu ihm, sehr geehrter Herr Naeman, bitte fahren Sie zum Jordan, tauchen Sie sich 7-mal unter, und dann werden sie gereinigt werden. Denn Naeman merkte, wie bei ihm im Gesicht langsam die Röte kam. Weil so hatte er sich das nicht vorgestellt. Das war nicht nach seinen Vorstellungen. Er sagte seinem Wagenlenker 180 Grad Wendung wieder zurück. Wer bin ich denn? In diesem dreckigen Jordan soll ich mich jetzt hier 9-mal untertauchen? Bei uns die Flüsse in Syrien, die sind wirklich sauber. Also wenn das durchs Wasser kommen soll, dann bitte aber dort. Und wutentbrannt geht er wieder zurück. Ist es nicht bei uns Menschen auch oft so? Wir haben eine Not. Wir wissen vielleicht sogar um eine große Not in unserem Leben. Aber wir haben sofort auch gewisse Vorstellungen, wie Gott uns heilen oder wie Gott uns führen soll. In meinem Leben kann ich das bezeugen. Ganz oft habe ich ganz gewisse Vorstellungen gehabt, wie etwas zu laufen hat, wie Wegführungen in meinem Leben eigentlich laufen sollen. Und wenn Gott dann etwas anderes zugelassen hat, da war in meinem Leben und in meinem Herzen ganz oft, ganz schnell, war ich nicht weit von dem Naemann entfernt und habe gesagt, bitte mit mir nicht. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Viele Menschen auch, die mit ihrer Schuld zu Gott kommen, sie haben ihre gewissen Vorstellungen, wie Gott sie annehmen sollte. Und dann hören sie, es gibt nur einen Weg. Nur einer kann helfen, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, der am dritten Tag auferstanden ist. Er kann uns helfen. Wenn wir ihn, unsere Schuld, bekennen, das ist der einzigste Weg, wie wir von dem Aussatz unserer Sünde gereinigt werden können. Im Neuen Testament heißt es, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Schuld und Sünde. Und viele Menschen sagen, nein, das ist mir zu einfach. Das kann ich nicht glauben. Wenn ich was geben könnte, gerne. Gerne würde ich mitarbeiten. Aber das einfach als Geschenk einnehmen, einfach das Blut Jesu Christi in Anspruch nehmen, das ist mir zu einfach. Naemann, er sagt 180 Grad. Und dann geht es aber galopp zurück die 160 Kilometer. Und jetzt könnte eigentlich die Geschichte zu Ende sein. Jetzt könnte das nächste Kapitel eigentlich anfangen. Wenn da nicht die Diener gewesen wären. Da waren noch Diener vom Naemann. Die haben gemerkt, oh, die ersten Kilometer dürfen wir unseren Generalfeldmarschall jetzt nicht ansprechen. Das könnte gefährlich werden. Aber als er sich ein bisschen beruhigt hatte, da haben sie zu ihm gesagt, und sie nennen ihn interessanterweise Vater. Sie sagen zu ihm, Vater, wenn der Prophet irgendwas Großes von dir verlangt hätte, dann hättest du das gemacht. Wenn der Prophet gesagt hätte, also hier deine 3 Millionen Euro Gold, das ist schon ganz gut, aber mach da noch mal eine Null dran, dann können wir drüber reden. Dann wärst du zurückgefahren, ich übertrage das jetzt mal mit meinen freien Worten, dann wärst du zurückgefahren zum König von Syrien und hättest irgendwie das Geld eingesammelt. Wenn er was Großes erwartet hätte, hättest du gemacht. Und jetzt verlangt er von dir, 7-mal im Jordan unterzutauchen und dann sagst du nein. Und sie reden mit ihm und reden mit ihm. Manchmal brauchen wir andere Menschen, die uns auch mal sagen, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Manchmal ist es unsere Ehefrau, unser Ehemann. Manchmal sind es Geschäftskollegen. Manchmal ist es ein Pastor, der uns einfach mal sagt, du, das ist der richtige Weg. Naemann, dieser stolze Mann, er sagt, okay. Und er lässt den Wagen Richtung Jordan lenken. Und das sind einige Kilometer von Samarien entfernt. Und dort steigt er im wahrsten Sinne von seinem hohen Ross runter. Er muss runter von seinem hohen Ross. Das ist auch der einzigste Weg, wie wir von unserem Aussatz der Sünde und wie wir mit Gott in Ordnung bringen, gebracht werden können, wenn wir von unserem hohen Ross runtergehen und wenn wir uns vor Gott demütigen. Der Herr Jesus sagt das in seinem Gleichnis von dem breiten und von dem schmalen Weg und von der großen Pforte und von der kleinen engen Pforte. Und der Jesus sagt, um auf diesen schmalen Weg, der im Himmel enden wird, zu kommen, da müssen wir uns klein machen. Da passen wir nicht mit dem Pferd durch. Da passen wir nicht mit unserem großen Auto durch. Jetzt vielleicht mit unserem ganz großen, die sind ja alle höher gelegt heutzutage, damit das noch breiter und noch größer wird. Nee, wir müssen aussteigen, können wir nicht mitnehmen dadurch. Wir müssen ganz alleine vor Gott erscheinen und möchten uns klein machen. Und dann wird Gott handeln. Das gilt auch für uns. Ich habe das oft auch in meinem Glaubensleben erlebt. Ich komme manchmal nur weiter, wenn ich wirklich mich unter die Hand Gottes demütige. Es fällt mir schwer. Das ist oft ein Ringen. Oftmals sagt mir jemand auch dann, ganz liebe du, da ist der Weg. Und dann muss ich runter von meinem hohen Ross, von meinen Vorstellungen, von dem, was ich alles machen möchte, und muss dann bekennen, ja, das ist der richtige Weg. Der Naaman, er steigt von seinem hohen Ross runter, er taucht sich 7-mal unter im Jordan. Es ist ja eine recht bekannte Geschichte. Und vielleicht fragt man sich und fragen Sie sich auch, warum 7-mal untertauchen? In 3. Mose Kapitel 14 gibt es dort eine interessante Stelle. Das Volk Israel hatte ja ein Gesetz über den Aussatz. Und in diesem Kapitel 13 und 14 haben wir, wie ein Aussätziger behandelt werden sollte. 3. Mose Kapitel 14, die Verse 5 bis 7. Dort heißt es, wenn der Aussätzige dann zu dem Priester kommen soll und der Priester soll gebieten, dass man einen Vogel schlachte in ein irdenes Gefäß über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz und den Karmesin und den Ysop. Und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist, über dem lebendigen Wasser. Und er soll auf den vom Aussatze zu Reinigenden 7-mal sprengen und ihn für rein erklären. Also 7-mal wurde dieses Wasser, was mit Blut vermischt war, auf den Aussätzigen gesprengt. 7 ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. 7-mal tauchte sich Naaman unter und beim 7. Mal, als er aus dem Wasser herauskommt, schaute er sich an. Beim 6. Mal wird er sich auch angeschaut haben. Als er 6-mal untergetaucht war, schaute er sich sicherlich am ganzen Körper an. Und es war keine Veränderung. Er musste gehorsam sein bis zum 7. Mal. Erst dann, als er dann hochkam, da werden alle Augen geleuchtet haben. Dann hat er schon an den Augen seiner Diener und Soldaten gesehen, oh, da hat sich was getan. Er war gereinigt, er war geheilt. Und jetzt kommt der Vers 15 in unserem Text, 2. Könige, Kapitel 5, Vers 15, weil einer nur kann helfen, nämlich Gott. Und da heißt es in Vers 15, Gott wollte nämlich nicht nur den Naaman von dem Aussatz heilen, sondern Gott hatte mehr vor. Gott wollte, dass dieser heidnische Generalfeldmarschall erkennt, dass es nur einen Gott im Himmel und auf Erden gibt. Das war sein Ziel. Und dann sagte dieser Naaman, der hat es verstanden, und er kehrte zu dem Manne Gottes zurück, er und sein ganzer Zug, und er kam und trat vor ihm und sprach, siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Ist das ein Bekenntnis? Er ist ans Ziel gekommen. Gott ist mit ihm zum Ziel gekommen. Gott wollte nicht nur ihn vom Aussatz heilen, sondern wollte ihm zeigen, es gibt nur einen Gott im Himmel und auf Erden. Weil der Naaman wusste sofort, dieses dreckige Wasser, diese dreckige Brühe des Jordans, das kann es nie gewesen sein, was mich geheilt hat. Der Prophet konnte es auch nicht sein, der war viel zu weit weg. Wenn mich einer geheilt hat, dann war es nur der Gott Israels. Ein ganz großes Bekenntnis. Und das ist dasselbe. Gott möchte nicht nur uns Menschen aus einer gewissen Not heraus helfen. Ich habe das öfters erlebt, dass auch ein Arbeitskollegen gesagt hat, Oliver, bete für mich. Da habe ich die und die Sache. Sie wollten sogar, dass man für sie betet. Aber der Herr Jesus möchte uns ja nicht nur aus einer Not heraus helfen und dass wir ihn dann wieder vergessen, sondern er möchte, dass wir erkennen, dass in keinem anderen Namen das Heil ist, als in dem Namen Jesus Christus. Und dass wir ihn annehmen und ihn erkennen. Wo es so viele Götter und so viele Ideologien auf dieser Welt gibt, möchte er uns dorthin führen. Es gibt nur einen Gott. Naaman, er kommt zu der Erkenntnis, nur einer kann helfen. Er kommt zur wahren Gotteserkenntnis. Und jetzt macht sich Naaman auf, 50 Kilometer, geht's wieder zurück zum Propheten. Er will sich bedanken. Er will sich bedanken und wie beim Herrn Jesus, der hatte ja 10 Aussätzige geheilt. Damals kam ja nur einer zurück, ein Ausländer, ein Samariter. Der Jesus fragt, wo sind denn die anderen 9? Hier auch Naaman, er war der eine, er hat sofort gemerkt, da muss ich mich jetzt aber bedanken. Er bedankt sich und will ihm ganz, ganz aus Dankbarkeit etwas schenken. Aber wir haben das in der Bibel schon beim Abraham, schon beim Daniel in der Bibel und so ist es auch bei Elisa. Sie nehmen keinen Cent an. Sie geben ganz allein Gott die Ehre. Naamans Glaube geht weiter und er will Gott dienen. Er will diesem einen Gott dienen. Und er sagt, ich muss Erde hier mitnehmen. Erlaube mir doch von dieser Erde Israels mitzunehmen nach Syrien, weil ich möchte auch opfern. Ich möchte auch diesem Gott dienen, aber das kann ich nur auf diesem heiligen Boden dieses Gottes Israels. Und dann nahm er Erde mit. Und als er das so überlegt hat, dass er ja nur noch diesem einen Gott dienen will, hat sein Gewissen angefangen zu arbeiten. Finde ich erstaunlich. Er hat sich sofort gemerkt, oh, ein Problem gibt es. Wenn der König von Syrien, wenn er nämlich bei dem Gott Rimmon opfert, dann lehnt er sich mit seiner rechten Hand auf seinen Generalfeldmarschall. Da muss ich mit. Da hat er gleich gesagt, das mögen mir vergeben werden. Aber er hat sofort dran gedacht. Gott hat sofort gearbeitet. Was für eine Antwort gibt der Prophet Elisa? Eine ganz weise Antwort. Eine weise Antwort für jemanden, der neu zum Glauben an Gott und an Jesus Christus gekommen ist. Er sagt einfach, ziehe hin in Frieden. Gott wird dich dann schon leiten dort. Fand ich interessant. Er sagt nicht, das geht aber jetzt mal gar nicht. Nein, das Gewissen arbeitete weiter an diesem Generalfeldmarschall. Und jetzt kommt für mich eigentlich ein gewisser Höhepunkt. Wir müssen uns vorstellen, Naaman, er nimmt, packt sein ganzes Gold wieder ein, seine Kleider, sein Silber, seine Diener, da wird er sich auch bedankt haben, danke, dass ihr mich überredet habt. Und dann fahren sie nach Hause. Sie müssen viele Kilometer zurück auf der Königsstraße, wieder zurück nach in die Hauptstadt, dort wo er gewohnt hat. Und jetzt können wir uns vorstellen, was da passiert ist, als er vor seinem Palast vorfährt. Seine Frau wird rausgekommen sein, wird ihn umarmt haben. Und wer wird da noch gestanden haben? Ein kleines Mädchen. Es ist interessant, dass der Herr Jesus diese Geschichte in Lukas 4, wie wir es am Anfang gelesen haben, Vers 27 wieder aufnimmt und sagt, es gab viele Aussätzige zur Zeit Elisas, aber nur Naaman wurde geheilt. Weil ein Mädchen den Mut hatte, an ihrem Platz Gott zu bezeugen. Mit einem einzigen Satz. Vielleicht denken Sie an die Kinder in Ihrer Umgebung. An Ihre eigenen Kinder, an Ihre Enkelkinder. Wäre es nicht ein Auftrag, Ihnen vom Heiland zu erzählen? Dieses Mädchen stand an ihrem Platz. Und ich möchte schließen mit einem Gedicht von Hedwig von Redern. Dieses Gedicht heißt: Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Nur dort bleibt er dein Schild und Stab, dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen? Sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt? Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz, steig nicht herab. Ist Schmelzers Glut, weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend rechts und links, scheint er verborgen, irdisch klein. Auf diesen Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Bedenkst, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Nimm täglich ihn aus Gottes Hand, den Platz, den seine Liebe gab, was sich an eigenen Plänen fand, bei dir noch senk's in Christi Grab. Brich dir nicht selbst die Krone ab, sag niemals deinem König Nein, nur auf dem Platz, den er dir gab, wird seine ganze Fülle sein. Ja, auf dem Platz, den er dir gab, da jauchze du ihm fröhlich zu, dass jeder sieht, sein Wille ist dir Leben, Herrlichkeit und Ruh. Sieh, wenn er kommt, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich dort nur sicherlich, wohin er selber dich gestellt. Und dann, o sel'ger Freudentag, wenn er an deinem Platz dich fand, versetzt er dich, gibt dir den Platz auf einem Thron im Heimatland. Amen.